Warnung: Diese Folge enthält Gewaltbeschreibungen und befasst sich mit Gewalttaten, die sich ausgeübt von Kindern gegen Kinder richten. Solltest du mit diesem Thema Triggerpunkte haben, dann bitten wir dich, diese Folge zu überspringen. Hilfsangebote findest du in den Shownotes und der Folgenbeschreibung. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise.
Mein Name ist Pia.
Und wir sind die Stimmen, die ihr gerade im Kopf habt. Wir beschäftigen uns hier mit True Crime, den Abgründen der menschlichen Psyche, unerklärlichen Mysterien und eigentlich allem, was eine Gänsehaut beschert. Und wir hatten letzte Woche ganz doll Pia-Vermissung.
Ja, das will ich hoffen.
Ja, genau. Weil ich hatte ja ganz spontan abseits von unserem regulären Veröffentlichungsrhythmus jeden zweiten Sonntag eine Extra-Folge dazwischen geschoben. Und deswegen dachten wir uns, dass ihr heute einfach ein bisschen mehr Pia kriegt als sonst üblich. Denn die heutige Folge ist in Zusammenarbeit entstanden.
Jawohlo.
Ich habe euch wie gewohnt den Fall aufbereitet und werde ihn euch auch vortragen. Und Pia hat sich für diese Folge mit den Hintergründen der Tat auseinandergesetzt und wird uns dann im Anschluss noch etwas über das Warum erzählen. Eine Frage, die wir uns nach diesem Fall auf jeden Fall alle stellen werden. Dafür können wir jetzt schon mal garantieren.
Genau.
Wir wissen ja bereits, dass Wild fantastische Deos und Duschgele ohne Einwegplastik, dafür aber mit hochwertigen wiederverwendbaren Cases und kompostierbaren Refills macht, die bei einer uneingeschränkten Wirksamkeit auch noch bombastisch riechen. Was aber neu ist, ist der Launch einer nachfüllbaren Lippenpflege.
Genau, bei Wild dreht sich nämlich ja alles darum, der Wegwerfkultur im Bad den Kampf anzusagen. Und deshalb bestehen auch die Lippenpflegesets aus Refills und einem langlebigen Case, das ihr eben nachfüllen könnt, wenn euch die Lippenpflege ausgeht. Das heißt, wenn ihr euch das Teil bei Wild bestellt, dann kommt es nicht mit Einwegplastik daher, sondern in einer recycelbaren Pappverpackung und ihr könnt das Case dann eben ganz einfach nachfüllen.
Ganz genau so wird's gemacht, aber der Wirksamkeit tut das alles keinen Abbruch, denn die Lippenpflege ist voll mit natürlichen Pflanzenstoffen wie Kakadu-Pflaumenöl mit Vitamin E, die Feuchtigkeit spenden, schützen und nähren und das tun sie wirklich. Ich habe den Lip Balm nämlich jetzt schon einige Zeit im Gebrauch und ich lieb's, dass die Textur von dem Balm recht fest ist, weil ich meine Lippenpflege oft mit Lippenstiften kombiniere, weil diese ja meistens per se schon mal eher austrocknen und der Look durch die Kombi dann auch so ein bisschen natürlicher wirkt. Nur ist es eben bei vielen Lippenpflegeprodukten so, dass der Lippenstift wegen der Textur dann irgendwie auf den Lippen durch die Gegend rutscht, dadurch fleckig wird oder sich eben super schnell abträgt. Und das habe ich bei dem Lippenpflegestift von Wild wirklich gar nicht. Auch hier könnt ihr zwischen drei verschiedenen Duftrichtungen wählen. Einmal Peach Mango, Coconut Vanilla und Original. Ich habe jetzt für den Sommer was Fruchtiges, also Peach Mango in Gebrauch. Und auch die Cases gibt es in zwei verschiedenen Farben. Hier könnt ihr zwischen Rosé und Puderblau wählen. Da habe ich mich für Rosé entschieden. Wer hätte es gedacht?
In den Sets, die ihr erwerben könnt, sind drei nachfüllbare Lip Balms enthalten und wie ihr die zusammenstellt, das ist euch ganz selbst überlassen. Dabei sind alle Produkte vegan, tierversuchsfrei, recycelbar und es sind nur Wachse auf Pflanzenbasis enthalten.
Unter wearewild.com bekommt ihr mit unserem Code STIMMEN20, komplett in Großbuchstaben geschrieben, jetzt auch wieder 20% Rabatt auf alle Produkte. Den Link packen wir euch in die Folgenbeschreibung. Da könnt ihr also, wenn ihr euch durch das Sortiment probieren wollt, nochmal ordentlich sparen.
Wir bedanken uns bei Wild und euch wünschen wir viel Spaß beim Hören der heutigen Folge.
Wenn ein Kind stirbt, ist das eine äußerst tragische Widernatürlichkeit des Schicksals. Wenn ein Kinderleben mutwillig genommen wird, dann ist das ein Verbrechen, das an Grausamkeit kaum zu übertreffen ist. Wenn ein Kinderleben aber durch die Hand eines anderen Kindes genommen wird, erreicht diese widernatürliche Grausamkeit ein Ausmaß, das uns sprachlos zurücklässt. Am 21. November 1992 wird Natsumi Tsuchi in der japanischen Stadt Nagasaki geboren. Hier lebt sie gemeinsam mit ihren Eltern und mit Beginn ihres 6. Lebensjahres wird sie in die Okubo-Grundschule von Sasebo eingeschult. Hier findet sie schnell Anschluss, denn das Mädchen verfügt über ein extrovertiertes und gutmütiges Temperament. Sie begegnet ihren Mitmenschen stets offen und freundlich, weshalb sie auch über die Schulstunden hinaus gerne viel Zeit mit ihren neuen Freunden verbringt. Natsumi ist ein aktives und begabtes Kind. Sie liebt es, gemeinsam mit ihrer besten Freundin Satomi Mitarai in der Kunst AG zu malen und wird schon bald nach ihrer Einschulung zu einem geschätzten Mitglied der Okubo Basketballmannschaft. Trotz ihrer weitreichenden Interessen sind ihre Zensuren überdurchschnittlich, wenn nicht sogar herausragend gut, was nicht zuletzt an ihrem IQ von 140 liegen mag, der ihr einst durch einen von ihren Eltern angeordneten Test bestätigt wurde. Aber welche Bedeutung hat diese Gewissheit über die eigene Intelligenz schon für ein Kind? Diese Kenngröße zur Bewertung des intellektuellen Leistungsvermögens ist für Natsumi auch nur irgendein mathematischer Wert. Eine Zahl wie jede andere. Und abgesehen davon, dass diese bei ihr etwas größer ausfällt als bei den meisten Menschen, ist Natsumi ein Mädchen, wie jedes andere. Doch wird sich das am 1. Juni 2004 schlagartig ändern. Ein Mädchen wie jedes andere und ein Tag wie jeder andere. Mit einer Ausnahme. Heute steht das alljährliche Schulfoto an. Der Fotograf fordert die Kinderschar am späten Morgen in der Stunde vor der großen Pause dazu auf, sich in einer großen Traube auf dem Schulhof gleich vor dem Klettergerüst mit den zwei gelben Rutschen zu versammeln. Natsumi wählt, wie eigentlich jedes Jahr, den vorletzten Platz von links in der zweiten Reihe. Wie viele ihrer Mitschüler und Mitschülerinnen hält sie ein mit den Fingern geformtes Peace-Zeichen in die Kamera. Nur zum Lächeln. Danach ist ihr heute nicht zumute. Der Fotograf drückt in der Hoffnung, einen Moment zu erwischen, in welchem keines der Kinder auf die Idee kommt zu blinzeln, mehrfach und schnell hintereinander auf den Auslöser. Was für Unwissende aussieht wie ein ganz gewöhnliches Klassenfoto, ist für Natsumi der Beweis dafür, dass ihre einst beste Freundin, die auf den Fotos der letzten Jahre immer direkt an ihrer Seite stand, ihr nun ein für alle Mal den Rücken gekehrt hat. Und für die Familie ihrer einst besten Freundin ist dieses Foto schon bald nur noch ein trauriges Andenken an bessere Zeiten. Die Schulglocke verwandelt das gedämpfte Gemurmel auf dem Schulhof in freudig aufgeregtes Kindergeschrei. Endlich große Pause. Zumindest für die meisten Kinder. Für Natsumi und ihrer nicht mehr besten Freundin Satomi hat der Schulgong heute jedoch eine ganz andere Bedeutung. »Hey Satomi, komm mal mit, ich will dir was zeigen«, ruft Natsumi ihr zu. Satomi hält inne und dreht sich ungläubig um. Sie wüsste nicht, was Natsumi ihr noch zu sagen, geschweige denn zu zeigen hätte. Doch ihre Neugier siegt. Satomi folgt Natsumi bereitwillig in einen leeren Klassenraum. »Aber was soll es hier schon Besonderes zu sehen geben?« denkt sie sich. Doch spielt sie das Spiel noch für eine Weile mit, denn die Hoffnung auf eine Überraschung stirbt schließlich zuletzt. Natsumi bittet Satomi, auf einem der zahlreichen leeren Stühle Platz zu nehmen. Satomi kommt ihrer Bitte nach. Nun fordert Natsumi ihre nicht mehr beste Freundin auf, sich die Augen zuzuhalten. Doch Satomi, der das ganze Spiel so langsam zu bunt wird, weigert sich. »Na gut, wie du willst«, entgegnet Natsumi mit einem Schulterzucken. Dann stellt sie sich hinter die Stuhllehne und legt von hinten die Hand über Satomis Augen. Jetzt hat sie ihre einst beste Freundin genau da, wo sie sie haben wollte. Arg und wehrlos. Mit den Fingern zieht sie ein Teppichmesser aus der Bauchtasche ihres dunkelgrünen Hoodies mit der Aufschrift Nevada, ein Fanartikel des Footballteams der University of Nevada. Doch in nur wenigen Augenblicken ist dieser Pullover nicht mehr nur das Markenzeichen einer beliebten Footballmannschaft, sondern auch Wiedererkennungswert eines grausamen Mordes. Ihm wird Natsumi ihren neuen Namen Nevada Tan zu verdanken haben, der schon bald in aller Munde sein wird. Das Mädchen lässt die silbrig glänzende Klinge des Teppichmessers mit einem lauten Klicken ausrasten und drückt sie linksseitig kräftig gegen Satomis Hals. Langsam zieht sie sie in Richtung von Satomis rechten Ohrläppchen. Scharfes Metall durchtrennt zarte Haut, weiches Gewebe und zwei überlebensnotwendige Halsschlagadern. Doch ist das für Natsumi noch nicht genug. Sie will, dass ihre nicht mehr beste Freundin für das, was sie ihr angetan hat, mit ihrem Leben bezahlt. Und sie hat nicht vor, ihr Überleben dem Schicksal zu überlassen. Eine aufgeschnittene Kehle ist für das von Rache getriebene Mädchen also noch nicht genug. Als nächstes schneidet sie mit dem Teppichmesser der Länge nach an Satomis Unterarm entlang. Die scharfe Klinge eröffnet ihre Pulsadern und zieht einen Blutverlust nach sich, den kein Mensch überleben kann. Und schon gar nicht ein Kind. Für eine Weile sieht Natsumi ihrer einst besten Freundin einfach beim Sterben zu. Dann ertönt der Schulgong, der sie aus ihrer Trance reißt. Für sie wird es Zeit, in den Unterricht zurückzukehren. Ihre Lehrerin fragt sich bestimmt schon, wo sie bleibt. Satomi lässt sie in dem verlassenen Klassenzimmer in ihrem eigenen Blut liegend allein zurück. Ein ganz gewöhnliches Mädchen schlendert an einem ganz gewöhnlichen Vormittag über die Flure der Okubo-Grundschule. Die Kleider durchtränkt mit dem Blut ihrer einst besten Freundin. Am Klassenzimmer, in dem ihre nächste Unterrichtsstunde stattfinden wird, angekommen, bleibt Natsumi, bevor sie den Raum betritt, für eine Weile auf der Schwelle der weit geöffneten Tür stehen. 30 Augenpaare voller Entsetzen auf sie gerichtet. Die erste, die es schafft, sich aus ihrer Schockstarre zu lösen, ist die Lehrerin. In der Annahme, das Mädchen habe sich schwer verletzt, stürmt sie voller Sorge auf sie zu. Doch lassen sie Natsumis nächste Worte augenblicklich in ihrer Bewegung einfrieren. Das ist nicht mein Blut. Die Lehrerin lässt ihren Blick durch die Reihen wandern. Nur eine Schülerin fehlt. Satomi. Auf die Frage nach ihrem Verbleib erhält die Lehrerin von Natsumi keine Antwort mehr. Stattdessen findet sie die verschwundene Schülerin nur wenig später regungslos in ihrem eigenen Blut liegend, in einem leeren Klassenraum nur wenige Türen von ihrem eigenen entfernt. Notarzt und Polizei werden umgehend verständigt, doch kommt für das 12-jährige Mädchen jede Hilfe zu spät. Satomi Mitarai ist tot. Ermordet von ihrer einst besten Freundin Natsumi Tsuji, die nun im zarten Alter von nur 11 Jahren wie eine Schwerverbrecherin von 2 Polizeibeamten in einen Streifenwagen befördert und auf die Wache gebracht wird. Eigentlich sind Kinder in Japan erst ab einem Alter von 14 Jahren strafmündig. Natsumi droht trotz der Grausamkeit ihrer Tat also zunächst keine Gefängnisstrafe. Doch gilt es, die Frage zu klären, die nicht nur ganz Japan, sondern schon bald der ganzen Welt so sehr auf der Seele brennt. Was war es, das aus einem gerade einmal 11-jährigen Mädchen eine kaltblütige Mörderin machte? Die Antwort verbirgt sich wie so oft in der Vergangenheit des Kindes, die, anders als man es von Straftätern und Straftäterinnen sonst vielleicht gewohnt ist, noch nicht allzu lang zurückliegt. Doch zunächst zeigt sich Natsumi gegenüber dem Polizisten nicht gerade kooperativ, auch wenn sie ihre Tat zugibt und diese sogar zu bereuen scheint. »Ich habe etwas falsch gemacht, oder?«, habe sie die Polizisten gefragt, als diese sie in den Streifenwagen beförderten. Anschließend sei sie in Tränen ausgebrochen und habe immer wieder die Worte »Es tut mir leid« wiederholt. Doch auf dem Revier angekommen, schweigt sie über ihr Motiv, weint viel und verweigert Essen und Trinken. Das Mädchen verbringt die ganze Nacht auf der Wache. Erst am nächsten Morgen nimmt sie ein kleines Stück Brot und etwas Saft zu sich. Anschließend öffnet sie sich erstmals gegenüber den Polizisten und fängt an zu erzählen. Natsumi Tsuji erzählt die Geschichte, wie ein einst ganz gewöhnliches Mädchen zu einer kaltblütigen Mörderin wurde. Sie erzählt ihre Geschichte. Mit Beginn der 5. Klasse verschlechtern sich mit einem Mal Natsumis sonst so herausragende Noten. Ihre Mutter ist verzweifelt, beginnt sich um die Zukunft ihres Kindes zu sorgen und sucht nach einem Sündenbock für die abfallenden Leistungen. Auf die Idee, dass diese sich eventuell auf einen ganz natürlichen Prozess eines jeden jungen Mädchens zurückführen lassen, nämlich auf die Pubertät, die nun einmal häufig mit einer Interessenverschiebung einhergeht, kommt sie jedoch nicht. Stattdessen beschließt sie, dass das viele Basketballspielen nach Schulschluss der Grund für die immer schlechter werdenden schulischen Leistungen ihrer Tochter sein müssen. In der Konsequenz muss Natsumi aus der Basketballmannschaft austreten und die vielen Stunden, die sie sonst beim Training verbrachte, nun zu Hause allein am Schreibtisch vor ihren Schulaufgaben verbringen. Für ein extrovertiertes und aktives Kind wie Natsumi ein drastischer Lebenswandel. Die Isolation in Kombination mit dem vielen Lernen wirkt sich über die Zeit zunehmend negativ auf das Gemüt des Mädchens aus. Sie beginnt sich einsam zu fühlen und auch sich über einen längeren Zeitraum hinweg zu konzentrieren, bereitet ihr zunehmend Schwierigkeiten. Anstatt von kreativen Stunden mit ihrer besten Freundin in der Kunst-AG und aufregenden Basketballturnieren sind Natsumis Tage nun von Lernen und Langeweile gezeichnet. Doch sie ist ein schlaues Mädchen und es dauert nicht lang, bis sie Mittel und Wege findet, sich die einsame Zeit zu vertreiben. Alles beginnt mit dem exzessiven Konsum von Animes, doch ist Natsumi von denen nach kürzester Zeit gelangweilt. Schnell greift sie in ihrem Kampf gegen die Langeweile zu härteren Mitteln. Im Horrorgenre findet sie endlich das Ausmaß an Unterhaltung, das ihr in ihrem neuen Alltag so sehr fehlt. Natsumi ist fasziniert von den blutigen Gewaltdarstellungen und kann sich schon bald auch für gewaltverherrlichende Gore-Streifen begeistern. Der Konsum dieser expliziten Inhalte wird über die Zeit immer exzessiver. Kaum beginnt der Abspann des einen Filmes, startet Natsumi schon den nächsten. Besonders hat es ihr der Film Battle Royale angetan. In dessen Handlung wird eine Schulklasse auf einer einsamen Insel ausgesetzt und mit Waffen ausgerüstet, nur um sich dann gegenseitig zu bekämpfen. Der oder die Überlebende gewinnt das Spiel. Die in den Plot involvierten Kinder befinden sich alle ungefähr in Natsumis Alter. Sie kann sich also gut mit ihnen identifizieren. Aber das ist nur einer von vielen Gründen, warum ihr der Film so sehr gefällt. Auch das immense Ausmaß an Brutalität und Grausamkeit sagt ihr zu. Doch nach einigen Wochen voller Gruselgewalt und Gore wird ihr auch das Filmeschauen zuwider. Natsumi will weiter in die Welt des Entsetzlichen eintauchen und kreiert somit im Alter von 11 Jahren kurzerhand ihre eigene Website, auf der sie ihre große Leidenschaft mit dem Netz teilt. Neben den vielen Artikeln und Animationen, die sich thematisch allesamt mit Horror und Gore befassen, veröffentlicht sie hier auch ein Profil, in welchem sie einige Angaben über ihre Person preisgibt. Hobbys: Filme gucken. Lieblingstier: Katzen. Lieblingssport: Basketball. Lieblingsmusik: keine Antwort. Was ist dir das Allerheiligste? Das ist ein Geheimnis. Die fast ganz gewöhnliche Website eines fast ganz gewöhnlichen Mädchens. Aber eben auch nur fast. Denn schon bald ist der Name von Natsumis Blog auch bei ihren Klassenkameraden und Kameradinnen berühmt-berüchtigt. Und wie es im Internet leider oft der Fall ist, verfolgt nicht jeder der Website-Besucher wohlwollende Absichten. In der Kommentarspalte hinterlassen immer mehr Mitschülerinnen und Mitschüler fiese Beleidigungen. Zu dieser Zeit bemerkt auch Natsumis Mutter erstmals, dass ihre Tochter, seitdem sie mit dem Basketballspielen aufgehört hatte, all ihre verbleibende Zeit nach Schulschluss nicht wie geplant mit Schulaufgaben, sondern im Netz verbringt. Die viele Negativität, mit der sich Natsumi seit neuestem umgibt, sei es in Form von Gore- und Horrorfilmen oder aber in Form von niederschmetternden Kommentaren, verändert ihr Gemüt. Aus dem eigentlich so aufgeschlossenen, freundlichen und lebensfrohen Mädchen wird eine zurückgezogene und misstrauische Einzelgängerin. Auch Natsumi selbst scheint mit der Veränderung, die sie durchmacht, nicht zufrieden zu sein. Auf ihrer Website teilt sie in einem eigens verfassten Beitrag mit, dass sie mittlerweile eine eher kräftige Statur habe und um jeden Preis Gewicht verlieren wolle. Zudem schwört sie in aller Öffentlichkeit, von nun an keine Süßigkeiten mehr zu essen. In der Hoffnung, ein erneuter Eintritt ins Basketballteam der Okubo-Grundschule würde Natsumi wieder auf den rechten Weg bringen, meldet ihre Mutter sie erneut für den von ihrer Tochter einst so heiß geliebten Sport an. Doch dieses Mal ist es Natsumi, die schon nach wenigen Wochen die Reißleine zieht und dieses Mal freiwillig mit der Begründung, sie möge es nicht mit ihren Freunden zu spielen, aus dem Team austritt. Irgendetwas hatte sich verändert. Natsumi hatte sich verändert. Doch die wohl drastischste Veränderung betrifft Natsumis Verhältnis zu ihrer einst besten Freundin Satomi Mitarai. Denn ausgerechnet sie ist es, die seit einigen Tagen die gemeinsten Gemeinheiten unter Natsumis Beiträgen kommentiert. Hier bezeichnet sie sie als fett und nennt sie ein Baby. In der Schule stellt Natsumi Satomi sogar einmal zur Rede und fragt, warum sie auf einmal so gemein zu ihr ist, wo sie doch eigentlich so eng befreundet sind. Doch Natsumi erhält weder eine Erklärung noch eine Entschuldigung. Das Einzige, was Satomi noch für ihre einst beste Freundin übrig hat, ist eine weitere Beleidigung. Es tut weh, wenn aus Freunden plötzlich Feinde werden. Natsumi ist verbittert. Jetzt, wo ihre einst beste Freundin ihr auch noch den Rücken gekehrt hat, hat sie gefühlt die ganze Welt gegen sich. Doch was hat ihr Lieblingsfilm Battle Royale sie gelehrt? Angriff ist die beste Verteidigung. Natsumis Wut richtet sich zu Hause gegen ihre Eltern und in der Schule gegen ihre Mitschülerinnen und Mitschüler. Immer häufiger beschweren sich andere Kinder bei den Lehrkräften über Natsumi und behaupten, sie habe sie geschubst oder getreten. Jetzt, wo sie in der Schule und im Netz zur Zielscheibe für Mobbing-Attacken geworden ist, fühlt sich Natsumi nur noch sicher, wenn sie alleine zu Hause vor dem Rechner sitzt und sich von ihrer neuesten Obsession berieseln lässt. Monday Mystery Theater ist eine Serie über eine Reihe äußerst brutaler Morde, die allesamt mit Teppichmessern begangen worden sind und die es nun aufzuklären gilt. Nachdem sie etliche Stunden mit der Aufklärung dieser fiktiven Verbrechen verbracht hatte, bedroht Natsumi nur wenige Tage später in der Schule einen Jungen mit genau einem solchen Teppichmesser, nachdem sich seine neugierigen Blicke in ihrem Buch verirrt hatten. Und das gefiel ihr ganz und gar nicht. Doch auch auf ihrer Website lässt sich Natsumi über das schlechte Verhältnis zu ihren Mitschülern aus. Öffentlich schreibt sie: "Das sind verabscheuungswürdige, dumme Menschen. Ich habe die Schule so satt. Ihr seid so hochnäsig, hässlich und fett. Ich weiß, Menschen zu töten ist unverzeihlich, also werde ich es nicht tun. Also, von was für einer Scheiße redet ihr überhaupt?" Eine Woche nach diesem Post tippt Satomi einen weiteren beleidigenden Kommentar. Ihren letzten, um genau zu sein. Denn er ist der Tropfen, der bei Natsumi das Fass ein für allemal zum Überlaufen bringt. An jenem Tag beginnt Natsumi ihre Tat zu planen. Und nur 4 Tage später setzt sie ihren mörderischen Plan, die Kehle ihrer einst besten Freundin mit einem Teppichmesser zu durchtrennen, ganz genau so, wie es die Täter bei Monday Mystery Theater getan hatten, in die Tat um. Natsumi Tsuchis Motiv ist also eindeutig Rache. Doch während das Mädchen den Polizisten gegenüber sitzt und ihre Geschichte erzählt, scheint sie mehr und mehr zu der Einsicht zu gelangen, dass ihr Handeln falsch war und dass sie, wenn sie nur mehr über ihr Vorhaben, Satomi zu töten, nachgedacht hätte, es wahrscheinlich nicht hätte so weit kommen lassen. Doch trifft sie diese Erkenntnis zu spät. Auch Reue macht die Tat nicht ungeschehen und Satomi erst recht nicht wieder lebendig. Darüber hätte sich Natsumi trotz ihres jungen Alters von vornherein im Klaren sein müssen. Und genau aus diesem Grund wird der Fall nach Natsumis vollumfänglicher Aussage vor dem Familiengericht verhandelt. Normalerweise ist es das Ziel der Behörden, Kinder unter 14 Jahren nicht in eine Besserungsanstalt einzuweisen. Doch wird sich dies aufgrund der außerordentlichen Schwere der Tat in diesem Fall nicht vermeiden lassen. Natsumi handelte vorsätzlich, plante die Tat über mehrere Tage hinweg und ist sich der Konsequenzen ihrer Handlungen sowie der Bedeutung von Tod auch in einem Alter von gerade einmal 11 Jahren durchaus bewusst. Das belegt zum Beispiel einer ihrer Posts, in denen sie schrieb: "Mord ist unverzeihlich." Für die Umsetzung ihrer grausamen Tat bediente sie sich an den Vorbildern ihrer Horrorfilme, die sie zu diesem Zeitpunkt bereits vollkommen in ihren Bann gezogen hatten. Satomis Äußerungen seien zudem nicht von einer solchen Grausamkeit gewesen, dass die Tat in Verhältnismäßigkeit zu ihnen gestanden hätte. Ein Mord sollte niemals das Mittel der Wahl sein und ist mit nichts zu rechtfertigen. Laut der Einschätzung des Richters war es letzten Endes das aggressive Temperament des Mädchens und ein verletztes Ego, das sie zu der Tat motivierte. Während ihres Aufenthalts in der Besserungsanstalt von Tochigi wird bei Natsumi das Asperger-Syndrom diagnostiziert. Eine autistische Entwicklungsstörung, die mit Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion und Kommunikation sowie Sonderinteressen und ritualisierten Handlungen einhergeht. Aufgrund der beeinträchtigten Fähigkeit, nonverbale Kommunikationsformen bei anderen Personen zu erkennen, diese richtig zu deuten und selbst auszusenden, werden vom Asperger-Syndrom betroffene Menschen von ihrer Umwelt leider häufig als seltsam wahrgenommen oder missverstanden, was gerade im Kindesalter oft zu Problemen wie Mobbing mit Gleichaltrigen führen kann. Ich hoffe, ich muss an dieser Stelle nicht extra noch erwähnen, dass diese Diagnose, genau wie jede andere, einen Menschen nicht gefährlich und schon gar nicht automatisch zum Mörder macht. Sie könnte eben nur einen weiteren Grund dafür liefern, warum es zwischen Natsumi und ihren Mitschülern zunehmend zu Problemen kam, weil sie als andersartig wahrgenommen wurde. Aufgrund dieser Diagnose wird Natsumi 2006 jedenfalls nach einem 2-jährigen Aufenthalt in einer Besserungsanstalt für 2 weitere Jahre in die Strafanstalt für jugendliche Mädchen von Uchii verlegt. Alleinstellungsmerkmal dieser Strafanstalt ist, dass sie in ganz Japan die einzige ist, in der die Möglichkeit besteht, den Insassen eine Isolationshaft aufzuerlegen. Vermutlich in diesem besonderen Fall aber nicht mit der Absicht, sie für eine Kondition, für die sie nichts kann, härter zu bestrafen, sondern um ihr weitere Mobbing-Erfahrungen durch Mitinsassen zu ersparen. So denke ich. Eine genaue Begründung für diese Entscheidung habe ich leider nicht gefunden. Dafür spricht aber zum Beispiel, dass Natsumi im Jahr 2005 trotz der Inhaftierung ihren Schulabschluss von der Okubo-Grundschule erhalten hat, da ihr dieser den Wiedereinstieg in die Gesellschaft erleichtern sollte. Man scheint hier also, trotz der Schwere ihrer Tat, viel Wert auf eine Rehabilitierung und eine Wiedereingliederung in die Gesellschaft gelegt zu haben. Wahrscheinlich nicht zuletzt, weil in Japan Kinder unter 14 Jahre eigentlich noch gar nicht strafmündig sind, Natsumi Tsuchi aber eben trotzdem eine Haftstrafe auferlegt bekommen hat. Nach insgesamt 4 Jahren wird Natsumi am 29. Mai 2008 schließlich entlassen. Doch steht sie bis zum Jahr 2013 weiterhin unter Hausarrest, der mittels einer Fußfessel elektronisch überwacht wird. Im Alter von 20 Jahren ist Natsumi Tsuchi dann erstmals wieder auf freiem Fuß. Gemeinsam mit ihrer Familie zieht sie an einen der Öffentlichkeit bis heute nicht bekannten Ort, um ihre grausame Vergangenheit sowie ihr alter Ego, Nevada Tan, ein für alle Mal hinter sich zu lassen. Heute ist Natsumi Tsuchi 31 Jahre alt und führt irgendwo da draußen vermutlich das Leben einer fast ganz gewöhnlichen jungen Frau. Nur eben mit einer dunklen Vergangenheit. Nur für die Hinterbliebenen des Opfers hält dieser Albtraum, der ihnen von einer 11-Jährigen gewaltsam auferzwungen wurde und den sie seither ihr Leben nennen müssen, an. Satomi Mitarai war die jüngste von insgesamt 3 Kindern. Bereits 3 Jahre vor ihrem Tod musste die Familie einen Schicksalsschlag verkraften. Die Mutter der Kinder verlor nämlich nach langen Jahren voller Krankheit und Qual schließlich den Kampf gegen den Krebs. Zurück blieb Satomis von nun an alleinerziehender Vater Kiyoji, dem kurz nach seiner Frau auch noch die Tochter, die er, Zitat, brauchte wie die Luft zum Atmen, genommen wurde. Satomi hatte ihn während der letzten schweren Jahre, die von Krankheit und Tod gezeichnet waren, stets aufgemuntert und ihm trotz des schwerwiegenden Verlusts seiner geliebten Frau immer wieder ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Er wird wohl nie verstehen können, wie ihre einst beste Freundin seiner Tochter so etwas antun konnte. Mit ihm hatte Satomi nie über irgendwelche Probleme, die sie in der Schule mit anderen Kindern hatte, gesprochen. Vermutlich, weil sie, genau wie alle anderen, Natsumis Angriff nicht hatte kommen sehen. Das hatte niemand. Denn wer rechnet schon damit, dass ein eigentlich ganz gewöhnliches Mädchen urplötzlich zu einer kaltblütigen Mörderin wird? Ein tragischer Fall, der nicht nur im Kopf von Kiyoji Mitarai Fragen aufwirft. Was war es also, das aus Natsumi Tsuchi Nevada Tan machte? Da die Polizei im Rahmen ihrer Suche nach dem Warum auf Natsumis Computer als erstes abgespeichertes Lesezeichen eine Animation des sogenannten Red Room-Fluchs fand, sehen einige den Grund für die Tat sogar im Übernatürlichen. Bei dem Red Room-Fluch handelt es sich um eine japanische urbane Legende aus einem jungen Zeitalter des Internets. Gegenstand dieser Legende ist, dass sich auf dem Rechner der verfluchten Person plötzlich ein Pop-up öffnet, das einen einzelnen Buchstaben anzeigt und sich bei jedem Versuch, das Fenster zu schließen, automatisch und jedes Mal mit einem anderen Buchstaben wieder öffnet. Wer das Spiel lang genug mitgespielt und die Buchstaben aufmerksam kombiniert hat, der erhält hinterher die Frage: Gefällt dir der Red Room? Laut der Legende seien alle Menschen, die diese Nachricht gesehen haben, nur kurze Zeit später tot in ihrem Haus aufgefunden worden. Mit Wänden rot verfärbt von ihrem eigenen Blut. Dieser urbanen Legende zufolge sei eben dieser Fluch für den Mord an Satomi Mitarai verantwortlich. Aber das ist eben nur eine Legende. Für viele waren es die Horrorfilme, die Natsumi vor der Tat exzessiv konsumierte. Und für andere war es ein zu hoch angesetztes Alter für die vollumfängliche Strafmündigkeit, das die Tat erst ermöglicht hat. Aber für die allermeisten war es das Cybermobbing, das einen fruchtbaren Nährboden geschaffen hat, auf dem der Hass und die Rachegelüste, die schließlich zu der Tat geführt haben, prächtig gedeihen und wachsen konnten. Nur für Japans Katastrophenmanager Kiichi Inoue, für den ist der Feminismus schuld. Die Unterschiede zwischen Männern und Frauen scheinen zu verschwinden, erklärt er in einer Pressekonferenz. Das Ausmaß an Grausamkeit, das diese Tat zeichnete, würde eher dem Vorgehen eines männlichen Täters entsprechen und sei demnach das Resultat immer mehr durchsetzungsfähiger Frauen, mit denen sich die Täterin umgab. Eine Äußerung, für die Kiichi Inoue heftigen Gegenwind aus der Bevölkerung und auch aus den politischen Reihen bekam. Und das vollkommen zu Recht.
Ich kann das gar nicht glauben.
Ich dachte, den kleinen Aufreger muss ich noch mit reinpacken. Ganze Fall ist ein einziger Aufreger, aber das, was für ein verdrehtes Weltbild kann man haben?
Total.
Ja.
Aber also ich meine, wir brauchen ja jetzt nicht, das ist ja klar, nee, dass
genau,
irgendwie das ganz großer Schwachsinn ist.
Genau, das ist ganz großer Schwachsinn. Das hat natürlich nichts mit Feminismus zu tun, aber ich denke eben auch ganz, ganz, also ich glaube, auch hier haben wir wieder ganz, ganz viele Puzzleteile, die am Ende ein Ganzes ergeben und zu dieser Tat geführt haben. Ganz vorne voran eben wirklich das Mobbing, Ärger zu Hause, Ärger in der Schule, kompletter sozialer Rückzug und dann eben auch die falschen Vorbilder, die eben durch sie herangetragen
also
wurden, durch
alles,
diese Filme.
Das ist halt so krass, weil ich dachte auch noch wieder, es ist halt so, alles für sich genommen, völliger Blödsinn. Ne?
Ja.
Alles für jedes Einzelne für sich genommen, mit keinerlei Begründung
oder
für
Erklärung.
Das, was passiert ist. Genau. Erklärung ist besser.
Ja.
Aber alles zusammen ist dann,
die,
ergibt doch ein Bild.
Ja, die Summe aller Teile.
Das ist halt so krass, weil man hat es so oft, dass es halt viele kleine Details gibt, die jedes für sich genommen halt gar keinen Sinn ergeben.
Ja.
Und dann in der Gesamtheit, so du kannst ja wirklich, wenn du die alle hintereinander, du hast die sehr chronologisch vorgetragen.
Mhm.
Und bei jedem einzelnen Ding sitzt du da, ich weiß nicht, ob es euch auch so ging da draußen, wenn man sitzt da, man hört zu und denkt sich, nee. Also das ist ja
nur so. Ja, nur
so,
weil man also, Horrorfilme
es
guckt.
Hat wirklich, genau,
ne?
Also dieser alte Hut von Ballerspielen, sage ich jetzt
mal.
Ne?
Genau,
so,
ja. Ja, bei Kombination mit, wie gesagt, extremen Mobbing-Erfahrungen, Pubertät, die ja sowieso für eine extreme emotionale Instabilität bei Jugendlichen
dann darf man
führt.
Die Asperger-Spektrum-Sache nicht
genau,
vergessen.
Genau, weshalb sie sich ja noch ausgegrenzter gefühlt
genau,
hat.
Genau, und auch sicherlich nicht nur das, weil ich glaube, es ist ja auch so, ich habe mich da auch schon ein bisschen mit beschäftigt.
Mhm.
Du hast ja auch in einem Autismus-Spektrum eventuell, es ist ein Spektrum, auch Schwierigkeiten, soziale Dinge zu lesen, ne?
Ja,
und
ja,
auch
genau.
anzuknüpfen, was ja letztlich auch ein Grund ist, warum die Leute mitunter als seltsam wahrgenommen werden.
Ja, warum sie angeeckt ist.
Genau, warum sie angeeckt ist, aber auch warum sie vielleicht die Brücke nicht schlagen konnte. In dem Moment, wo sie das geplant hat.
Ach so.
Also was das anrichtet. Verstehst du, was ich meine? Oder warum sie auch so kaltblütig in Anführungsstrichen gewesen ist in dem Augenblick? Vielleicht ist es. Ich habe mich halt gefragt, konnte sie? Also du hast ja eigentlich gerade Kinder sind eigentlich so empathisch. Verstehst du, was ich meine? Ich hatte mich gefragt, ob da nicht auch einfach eine gewisse Brücke nicht geschlagen wurde, sodass das auch dazu geführt hat, dass sie quasi diese Tat hat begehen können.
Ich will es nicht ausschließen.
Ist nur so eine.
Ja, aber ich hatte gestern sogar nochmal nachgelesen, konnte aber nichts finden, dass Empathielosigkeit irgendwie mit dem Asperger-Spektrum assoziiert ist.
Das weiß ich auch nicht genau.
Ja.
Ich habe nur.
Empathie im Sinne von. Mitfühlen eben nicht, also Empathie im Sinne von Menschen verstehen, richtig lesen und deuten können, das halt auf jeden Fall.
Ja, genau, aber ist das nicht Empathie? Also sich einfühlen?
Ja, nicht. Menschen verstehen und deuten zu können, ist was anderes als Mitgefühl.
Okay. Also es war einfach nur so, ich schmeiß einfach mal meine Gedanken so raus.
Ja, ja, weil dieses Lesen und Deuten können, ich glaube, das ist ja eben diese Schwierigkeit bei der Kommunikation, wo das eher auftritt. Also ich meine mich zu erinnern, dass das bislang noch nicht wirklich allumfassend untersucht wurde, aber dass da schon zwischen kognitiver und emotionaler Empathie unterschieden wird. Also dass die kognitive Empathie, das Verstehen anderer Menschen zwar eingeschränkt ist, nicht aber die emotionale Empathie, also das Mitfühlen mit anderen Menschen. Und das hat man ja auch zum Beispiel in dem Fall an der anschließenden Reue gesehen. Aber nichtsdestotrotz, das muss man halt, ihr Alter darf man auch nicht vernachlässigen bei
das
der ganzen Sache. Das ist ja auch die große Streitfrage, kann sich ein Kind darüber im Klaren sein,
was das für Konsequenzen hat,
was das bedeutet, auch wenn sie geschrieben hat, dass sie weiß, dass Mord unverzeihlich ist. Trotzdem ist sich ein Kind darüber im Klaren, welche Tragweite diese Tat hat für die Familie, für die Angehörigen, für das Opfer selbst, auch für ihr eigenes weiteres Leben. Das ist halt auch die große Frage. Und können sich Kinder darüber überhaupt im Klaren sein, weil die Gehirne ja auch einfach nicht komplett entwickelt sind.
Ja, genau.
Ne, also
Tragweitenmessung sozusagen,
genau.
Die nicht hat richtig stattfinden können.
Ja.
Aber andererseits denke ich halt schon, also ich beobachte das an den Kindern in meinem Umfeld, ne, so Nichten und Kinder von Freundinnen, dann denke ich halt, die sind teilweise viel jünger und die wissen schon, dass es schlecht ist, auf jemanden zu schlagen. Also weißt du, was ich meine? Das meine ich einfach. Ich glaube, ich verstehe, dass man die Konsequenzen bei Dingen schlecht abschätzen kann als Kind, aber ich weiß nicht, das,
Ich denke auch. Und sie wusste ja auch, dass das schlecht ist. Aber ich glaube zum Beispiel auch, dass auch das wieder Horrorfilme im Einzelnen machen
kein
aus
Problem.
Dir keinen Mörder. Genau. Aber ich glaube schon, dass diese Filme und dieser exzessive Konsum dieser Dinge ihre Hemmschwelle
das
herabgesetzt hat.
Ja.
Und diese Tat überhaupt erst greifbar gemacht. Und es war ja auch definitiv eine Nachahmung der Tat. So.
Ja.
Und ich glaube auch, dass solche Filme natürlich nochmal einen ganz anderen Einfluss auf so junge Menschen haben.
Auf jeden Fall.
Gerade in so einer prägsamen Phase.
Ja, das ist das Ding. Wir haben vorhin in einem anderen Kontext darüber gesprochen, dass es schwierig ist. Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil der Kontext ein bisschen anders war. Es ging um ein Buch.
Ja.
Weil es halt schwierig ist, wenn sehr junge Menschen, deren
das,
Weltbild...
Wir können das Beispiel doch einfach nehmen.
Ja, können wir auch. Ich dachte, dir wäre es unangenehm, weil du letztes
Mal gesagt hast,
ich bin ein bisschen peinlich berührt.
Nein, aber das ist ja momentan ein super Trend. Und deswegen... Deswegen lese ich dieses... Nein, natürlich nicht.
Nein, jetzt ist sie gehuckt. Jetzt ist sie gut. Ich komme vorhin ins Wohnzimmer bei Denise und auf dem Tisch liegt ein TikTok-Super-Bestseller ist und super problematisch in allem, was es ist.
Super. Ich muss dazu sagen, ich bin mit der Erwartung, richtig entsetzt zu werden, an die Sache rangegangen, weil ich einen vergleichbaren Schinken noch nie gelesen habe. Und eine Freundin hatte mich darauf aufmerksam gemacht, weil ich halt selber schreibe und da so ein bisschen im Game bin, dachte ich mir, gucke ich mir mal an, was die Jugend von heute da
so an der Dark Romance
findet. So an der Dark Romance findet. Ich muss sagen, ich bin von dem Buch gut unterhalten. Ich will jetzt aber auch keine Werbung machen.
Ja, ja.
Wenn du 14 bist, Finger weg.
Ja, also die Sache ist, gerade Jugendliche tun oft das, was man ihnen
sagt,
nicht zu tun. Aber
Leute, das Buch ist das todeslangweilig.
Also das Buch ist super, ihr braucht das nicht lesen.
Nein,
ich weiß auch nicht,
wie ich es jetzt richtig machen soll.
Um zurück
aber
zum Thema zu
als
kommen.
Als Beispiel.
Es ging ja einfach darum, da quasi nochmal den Bogen zu kriegen zu Dingen, die eigentlich für eine bestimmte Altersgruppe nicht unbedingt bestimmt sind, weil Moralvorstellungen, geistige Reife, das Gehirn itself de facto einfach noch nicht,
Fantasie
und
Realität.
Richtig, noch nicht so ausgereift sind, dass das in einem richtigen Kontext einsortiert werden kann. Und deswegen glaube ich auch, dass es ganz wichtig ist, dass es solche FSK-Sachen bei Filmen gibt und
auch
so,
bei
die
Büchern
ja einfach.
Eben.
Ja, auf jeden Fall, aber das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Schnack. Da könnte man eine Moraldiskussion draus
das
machen, dass
so.
Ich das auch so empfinde.
Definitiv. Also, wie gesagt, man muss wirklich sagen, es ist ein Buch, wo Szenen enthalten sind, die moralisch wirklich schwierig sind.
Du weißt aber schon, dass du wirklich Werbung dafür machst bei unserer Zielgruppe jetzt. Also, es ist halt so, viele werden jetzt denken, das gucke ich mir mal an.
Gut, aber genau deswegen habe ich es mir auch angeguckt, weil eine Freundin mir das so verkauft, also nicht verkauft hat, die hatte mir das so erzählt.
Ja, aber wie gesagt, wir sind Anfang 30 und natürlich, guckt euch das an, wenn euch das interessiert, keine Frage. Ich finde es halt nur so sehr schwierig, wenn solche Inhalte eben sehr jungen Menschen zugänglich gemacht werden, die sich noch in ihrer Entwicklung befinden und die eben da, genau wie du sagst, Abgrenzung, Einordnung und sowas nicht so machen können, wie es sein müsste bei sehr schwierigen, fragwürdigen Inhalten.
Auf der anderen Seite schmecken verbotene Früchte besonders gut. Und also ich zum Beispiel hatte früher keine FSK-Grenzen. Meine Mutter meinte, wenn ich dir was verbiete, dann machst du es heimlich. Dann mach's lieber in einem kontrollierten Setting bei mir zu Hause. Und damals gab es ja noch Videotheken, es gab keine Streaming-Dienste. Und ich durfte mir zum Beispiel, eine Freundin bei mir übernachtet hat, durften wir uns einen Horrorfilm aussuchen und auch ab 16 oder so.
Ich finde das ehrlich gesagt total sinnvoll.
Und genau. Und mir hat es, wobei, ich will nicht sagen, mir hat es nicht geschadet.
Nein, das möchte ich nämlich, wenn du jetzt gesagt hättest, es hat dir nicht geschadet, dann wäre ich total reingegrätscht, weil deine Hemmschwelle in sehr jungen Jahren sehr runtergesetzt wurde, weshalb du ja dann auch gorsüchtig warst.
Ja, genau. Und da, ist mir gerade aufgefallen, habe ich gerade just in diesem Moment selbst reflektiert. Doch, es hat mir geschadet.
Ja.
Und meine Schmerzgrenze war eben auch sehr herabgesetzt und war irgendwann quasi nicht mehr vorhanden. Und erst letztens, und ich war schockiert darüber zu merken, wie sich das anfühlt, eine solche Hemmschwelle zu haben, weil ich sie nicht hatte, bis ich jetzt letztens durch einen saudummen, dämlichen Zufall wieder auf so ein Gore-Video geklickt habe, weil ich dachte, ich habe ja keine Hemmschwelle, mir macht das ja nichts, und feststellen musste, doch, jetzt macht ihr das was. Weil ich aber jetzt auch so lange Abstand davon hatte und diese Hemmschwelle in dieser Zeit entstanden ist.
Das ist so krass, oder?
Ja.
Das ist wie bei Flugangst oder so. Wenn du Flugangst hast und du fliegst ganz viel, dann wird das weniger, weil du, oder Bühnenangst. In der Zeit, als ich letztes Jahr, als wir unseren Auftritt bei der Late Crime Show hatten, da habe ich davor ja einige Auftritte gehabt.
Ja.
Und dann ging es mir, obwohl mir ging es schon noch
echt scheiße. Ich wollte gerade sagen, du warst wirklich
aber
schon
nervös. Aber wer weiß, wie das gewesen wäre, wenn das nicht so gewesen wäre. Ich wollte gerade sagen, ich war im Training und jetzt denke ich gerade auch wieder, nein. Guck mal, im Rückschau.
Ich lieb's, wie wir heute in einer Tour unsere eigenen Theorien widerlegen, ja, im selben Atemzug.
Man muss aber auch reflektiert sein und aufzugeben, wenn man Quatsch erzählt hat. Ne, Leute, wir sind total vom Thema abgekommen.
Sind wir. Aber ihr wisst, was wir meinen. Es ist halt, ja, und generell doch würde ich aber schon sagen, da habe ich gerade eigentlich was, mein Aber selber entkräftigt. Also ja, Altersbeschränkungen machen, was sowas angeht, glaube ich schon Sinn. Es gibt halt Dinge, die nicht unbedingt für einen Kindergeist geeignet sind.
Auf jeden Fall, aber auch daran sieht man, es war eine Kombination vieler, vieler Dinge, weil deine Hemmschwelle wurde herabgesetzt und deine Schmerzgrenze, dir sowas anzuschauen. Mhm. Aber die anderen Faktoren, also wir lernen da jetzt auch nochmal was drüber, ich habe ja ein bisschen was rausgesucht. Die anderen Faktoren waren in deinem Fall nicht vorhanden, die eventuell, man kann es ja immer nur spekulativ sagen, was genau jetzt, also ne, das sind ja die Sachen, die du rausgefunden hast, wo man jetzt sagen kann, okay, check, 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 macht alles irgendwie Sinn, aber wissen tun wir es nicht, wir sind ja nicht in ihrem Kopf.
Nee, nein, natürlich. Und auch hier nochmal, weil ich immer wieder so Nachrichten kriege, es entschuldigt natürlich gar nichts. Ne, es ist wirklich.
Um Gottes Willen, darum geht's auch nicht.
Nur so, wenn sowas passiert, fragt man sich halt, warum? Wie konnte das passieren?
Dafür sind wir ja auch da. Also, nicht um allumfassend und allwissend zu erklären, warum Dinge passieren, nee, sondern einfach, um uns natürlich damit zu beschäftigen, was sind denn die psychologischen Hintergründe bei solchen Dingen?
Ja.
Und, genau. Und bei dir, in deinem Fall, du hast halt auch diese Horrorinhalte und Gemetzel und sowas konsumiert. Deine Hemmschwelle ist gesunken, alle anderen Faktoren waren nicht da und generell muss man natürlich auch sagen, selbst wenn alle anderen Faktoren genauso da gewesen wären, sind Menschen einfach super individuell und alles führt in irgendwo hin und man weiß nicht, wie es ist.
Ja.
Aber es ist halt trotzdem spannend, ne? Weil auch nochmal die Erkenntnis zu haben, okay, es war doch vielleicht nicht ganz cool für deine Seele.
Sicher. Und also man kann ja nicht von der Hand weisen, dass wir uns, glaube ich, sehr anders entwickelt haben. Ich meine, gut, da spielen auch sicherlich noch andere Faktoren mit rein, nicht nur die Tatsache, dass ich keine FSK-Grenze hatte.
Ja, ja.
Aber ich glaube halt, dass es auch auf jeden Fall dazu beigetragen hat.
Ja.
So, also generell die Sache mit, die Dinge, mit denen man sich halt in seiner größten Entwicklungsphase, nach halt jetzt Säuglingsalter, umgibt.
Ja, ist
ich
halt
glaube,
super
die prägen
prägend,
einen
ne?
wirklich, wirklich doll. Jetzt, bevor wir gleich in deinen allgemeineren Teil, wo wir auch nochmal von anderen Beispielen hören, einsteigen. Es wurde ja nach diesem Fall in Japan diskutiert, ob die Strafmündigkeit herabgesetzt werden
sollte. Das habe ich mich auch noch
glaubst
gefragt.
Glaubst du, es wird na, Sinn, aber glaubst du, ein Kind denkt darüber nach,
nein.
Oh nein, dann komme ich ins Gefängnis?
Nein, das ist das Ding. Das Kind, wenn das Kind so weitreichende Folgen wie da ist ein Mensch nicht mehr auf dieser Erde, nicht nachdenken kann, denkt ein Kind auch nicht an, oh, da könnte ein Gefängnis auf mich warten.
Ja.
Wobei, ich glaube, dass die Konsequenz, die dich unmittelbar selbst betrifft, vielleicht greifbarer ist.
Das stimmt.
Als die Konsequenz, die andere Leute betrifft.
Mhm.
Da könnte dann doch noch wieder so ein Dreh sein. Gut, ich habe noch ein bisschen was mitgebracht. Und zwar hat sich im Rahmen dieses Falles ein wahres Rabbit Hole an Fällen aufgetan, bei denen Kinder andere Kinder getötet haben. Und ich war schockiert davon, wie viele ziemlich berühmte Fälle es zu diesem Thema gibt.
Auch das Ausmaß an Grausamkeit.
Total.
Also das war jetzt auch bei dem Fall, ich war wirklich schockiert. Und ich denke, deine Fälle, die du noch gefunden hast, werden dem im Nichts nachstehen.
Also wir hätten, also es gibt noch so ein, ich fange jetzt gleich an mit einem Fall, den kennen wahrscheinlich einige, weil der, glaube ich, auch weite Kreise gezogen hat in der True-Crime-Blase. Mhm. Und wir gucken uns jetzt aber eine Handvoll Fälle an. Es ist, weiß Gott nicht, alles. Es gibt ganz viele. Ich habe wirklich selektiert und geguckt, okay, ich möchte jetzt anhand von ein paar Beispielen noch aufzeigen und auch gucken, gibt es Gemeinsamkeiten,
genau,
gibt es
Parallelen?
Unterschiede? Genau, woher kommt das alles?
Da bin ich sehr gespannt drauf.
Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an und gucken uns noch im Kurzabriss einfach mal nochmal so ein paar andere Fälle an und dann auch nochmal ein bisschen was zu den Hintergründen, wie kommt das, dass es Kinder gibt, die andere Kinder töten?
Ja.
Es ist der 12.02.1993. John und Robert entschließen sich an diesem Tag, die Schule zu schwänzen. Die beiden sind 10 Jahre alt. Als sie in einem nahegelegenen Einkaufszentrum in ihrer Heimatstadt Liverpool den 2-jährigen James Bulger vor einer Metzgerei stehen sehen, in der dessen Mutter gerade ihre Einkäufe tätigt, entführen sie den kleinen Jungen. Aufmerksame Passanten bemerken, dass der Junge nach seiner Mutter weint. Ihnen erklären sie, dass sie auf ihren kleinen Bruder aufpassen würden. Sie laufen mit dem Kind etwa 4 Kilometer, bewerfen James an ihrem Ziel in der Nähe von Bahngleisen immer wieder mit Farbe und Steinen, schlagen mit einer Eisenstange auf ihn ein und legen schließlich den kleinen leblosen Körper auf die Gleise, wo dieser von einem Güterzug überrollt wird. Der Körper des Jungen weist zahlreiche Arten von Verletzungen auf, welche davon zum Tod des Jungen geführt hat, ist dabei unklar. Beide Jungen haben eine familiäre Vorgeschichte, zumindest mehr oder weniger geprägt von Gewalt und/oder Vernachlässigung durch überforderte Eltern. Roberts Mutter, Ann Thompson, litt unter schwerer Alkoholsucht und Überforderung mit ihren Kindern. Roberts Vater verließ die Familie früh. Die Geschwister sollen sich gegenseitig gequält, gebissen und geschlagen haben. Johns Familie war weit weniger zerrüttet. Die Eltern waren getrennt, John pflegte allerdings Kontakt zu seinem Vater. Jedoch litt die Mutter, Susan, unter schweren Depressionen. John selbst soll einmal während eines Handgemenges in der Schule versucht haben, einen anderen Jungen zu erwürgen. Die 15-jährige Beth Anderson und ihre Schwester Sandra sind wütend auf ihre Mutter. Die gibt nämlich ihr ganzes Geld für Alkohol aus, schafft es nicht dafür zu sorgen, dass die grundlegenden Bedürfnisse ihrer Töchter gestillt sind. Natürlich auch nicht in Bezug auf Unternehmungen und coole Kleidung. Auch sind sie nicht einverstanden mit dem Lebensgefährten ihrer schwer alkoholkranken Mutter Linda. Es stehen Belästigungsvorwürfe seitens der Töchter gegenüber dem Lebensgefährten der Mutter im Raum. Außerdem werden sie mehrfach Zeugen körperlicher Übergriffe des Mannes auf Linda. Es soll nun genug damit sein. Also setzen die beiden am 18.01.2003 einen lang gehegten Plan in die Tat um. Ihre Mutter soll sterben. Dabei entscheiden sie sich dafür, Linda in ihrer Badewanne zu ertränken. Sie erhoffen sich vom Tod der Mutter, dass sie Versicherungsgeld einstreichen und von diesem Geld mit ihren Freunden in den Urlaub fahren können. Um die Mittagszeit am besagten Tag machen die Töchter ihre Mutter betrunken und geben ihr 3 Tabletten des Wirkstoffs Codein, um ihren Herzschlag zu verlangsamen. Sie bringen ihre Mutter in die Badewanne unter dem Vorwand, ihr dort eine Massage geben zu wollen. Als Linda sich auf den Bauch dreht, drückt Sandra den Kopf ihrer Mutter unter Wasser. 4 Minuten lang, bis diese tot ist. Die viel später an diesem Tag von den beiden Töchtern gerufene Polizei glaubt den beiden zunächst, dass es sich um ein Ertrinken gehandelt habe, das durch Drogen- und Alkoholkonsum der Mutter herbeigeführt worden war. Die beiden werden erst verhaftet, als einer ihrer Freunde der Polizei mitteilt, dass Sandra und Beth die Mörderinnen ihrer eigenen Mutter sind. Das Perfide daran? Sie hatten ihren Freunden von ihren Plänen und deren Vollzug erzählt, waren anschließend sogar mit ihnen essen. Eine Freundin schreibt vor Beginn der Tat: Good luck, wear gloves. Also viel Glück, tragt Handschuhe. Ein weiterer Fall ist der von Mary Bell. Mary Bell erwürgt 1968 im Alter von 10 bzw. 11 Jahren 2 kleine Jungen, den 4-jährigen Martin Brown und den 3-jährigen Brian Howe. Da man außer Speichel und Blut am Kopf des ersten Opfers keine weiteren Spuren von Gewalt an ihm findet, wird der Tod von Martin nicht durch Fachleute geprüft und zunächst als Unfall abgetan. Mary Bell selbst erklärt in der Folgezeit mehrfach, die Mörderin des Jungen zu sein, wird aber, da sie als Lügnerin und Geschichtenerzählerin bekannt ist, nicht für voll genommen. Involviert in ihre Taten ist auch ihre Freundin Norma, mit der gemeinsam sie wenig später den 3-jährigen Brian Howe erwürgt. Anschließend verstümmeln sie die Leiche. Was Mary besonders hervorstechen lässt, ist ihre diebische Freude daran, das Leid, das sie mit ihren Taten auslöst, zu beobachten. So geht sie nach dem ersten Mord zu Mutter und Tante des getöteten Martin Brown, fragt, ob sie diesen sehen könne. Als man ihr entgegnet, dass dieser tot sei, sagt sie grinsend, dass sie das bereits wisse und dass sie ihn in seinem Sarg sehen wolle und verhöhnt die Verwandten mit Fragen danach, ob man Martin denn vermisse. Nach dem zweiten Mord an Brian Howe versucht Bell, dessen ältere Schwester an den Tatort zu führen. Dies gelingt ihr jedoch nicht. Auf Brians Beerdigung wird sie höhnisch lachend dabei gesehen, wie sie sich die Hände reibt. Verhaftet wird Mary schließlich, als ihre Freundin Norma sie bei der Polizei verpfeift. Norma selbst wird auch angeklagt, wird aber freigesprochen. Bei der Aufarbeitung des Falls tritt zutage, dass Marys Mutter Betty Bell sie nie annehmen oder lieben konnte. Sie war eine Prostituierte gewesen, bekam das Kind bereits sehr jung, mit 17 Jahren, und wollte Mary immer wieder weggeben. Auch warf sie sie mit 3 Jahren beinahe aus dem Fenster, was Marys Onkel gerade noch verhindern konnte. Der 14-jährige Joshua Phillips ist ebenfalls ein weiteres Beispiel in der Kategorie Kinder, die töten. Er spielt am 3.11.1998 mit seiner 8-jährigen Nachbarin und Freundin Maddie Clifton. Als er sie versehentlich beim Baseballspielen mit dem Ball am Auge trifft und sie beginnt zu bluten und lautstark zu weinen, bringt er sie in sein Haus und erschlägt sie mit dem Baseballschläger. Nach der Tat deponiert er den leblosen Körper unter seinem Bett. Als er wenig später feststellt, dass Maddie nicht tot ist und wimmernde Laute von sich gibt, schneidet er ihr die Kehle durch und sticht 7-mal auf sie ein. Die Leiche wird später von Joshuas Mutter gefunden, die einen merkwürdigen Gestank in seinem Zimmer feststellt. Kurze Zeit später wird er zu lebenslanger Haft verurteilt. Er erklärt die Tat damit, dass er Angst vor der Bestrafung seines Vaters hatte, wenn dieser herausgefunden hätte, dass er Maddie versehentlich verletzt hatte. Ich flüchtete mich in eine Fantasiewelt, in der nichts passiert war. Das war meine Überlebensstrategie für alles, als ich ein Kind war. Ich habe nicht bewusst die Entscheidung getroffen, zu ignorieren, was passiert war. Ich habe es einfach getan. Ich merke, dass ich allein beim Vortragen all dieser Taten sehr, sehr sachlich bleiben muss und fast ein bisschen überzeichnet sachlich bleiben muss, um nicht selber wieder schockiert zu sein, obwohl ich den Text selbst nochmal geschrieben hatte.
Es ist unfassbar, unbegreiflich. Und ich finde, also wir haben ja jetzt doch einige Parallelen. All diese Taten sind von einer Planmäßigkeit und einer wirklich einer besonderen Grausamkeit gezeichnet. Also da stehen Kinder, Erwachsene in nichts
nach. Das ist so krass, das kannst du kaum sagen, aber das ist leider so.
Und ich frage mich, ob das wirklich damit zu tun hat, dass, sage ich mal, ein Kindergehirn noch primitiver vielleicht ist, gerade wenn es um Entwicklung von Moral und Ethik geht, als das eines Erwachsenen. Und aber, was man natürlich auch nicht vergessen darf oder vernachlässigen sollte, all diese Kinder kommen aus zerrütteten Haushalten.
Mehr oder weniger.
Mehr oder weniger. Wo aber auch teilweise ein sehr wenig liebevolles Umfeld, wo natürlich, wenn dir keine Zuneigung gezeigt wird und du nie lernst, mit deinen Emotionen einen Umgang zu finden oder so, dann hat das natürlich auch zur Folge, Empathie muss erlernt werden. Und das bleibt halt auf der Strecke, wenn dir selbst nie Empathie entgegengebracht wird.
Also ich fand es auch völlig krass. Ich würde auch sagen, man entdeckt so einige Parallelen irgendwie. Mhm. Aber vielleicht gucken wir uns das einfach nochmal generell an.
Ja, voll gerne.
Was so der kleinste gemeinsame Nenner in diesen Fällen ist, beziehungsweise wie sowas überhaupt zustande kommen kann. Ne?
Ja.
Leute, das ist einfach ein Auszug aus allen Informationen, die ich dazu finden konnte. Die Quellen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und ich bin weiterhin einfach super, super schockiert irgendwie und versuche das jetzt einfach nochmal aufzudröseln.
Man muss auch dazu sagen, dass wir diese Folge produziert haben, das ist einige Zeit her.
Also die Texte geschrieben, produzieren tun wir jetzt mit wenig Zeitverzug, aber ja. Genau,
aber dass wir die Texte geschrieben haben, das ist einiges an Zeit her. Und wir mussten uns beide quasi also nochmal in das reinarbeiten, was wir da geschrieben hatten. Sicherlich auch nochmal ein paar Fakten checken und so. Und ich war wieder so schockiert,
total. Das
ist so in den Hintergrund gerückt. Und jetzt höre ich das von dir auch zum...
Gefühlt wieder zum ersten Mal. Sieht mir gerade auch so, dass ich so dachte, boah, was habe ich da geschrieben? Also,
Wahnsinn.
Okay.
Wobei, Entschuldigung,
ja,
doch ja oft im Blick zurück, also okay, wir hatten einen Fall mit krassem manipulativem Kalkül, auch danach noch, wo dann noch aufgezogen wurde und so, die Angehörigen, also
das fand ich krass,
unfassbar. Aber oft spielt danach halt auch Reue irgendwie eine Rolle, wo man dann merkt, okay, dass dann halt eben deutlich wird, dass eine gewisse Weitsicht einfach nicht da war und danach diese Erkenntnis oder dieses Gefühl von, oh Scheiße, was habe ich denn jetzt gemacht, kommt. Naja, gut, okay. Warum bitte?
Ja, ja, warum? Wir versuchen das mal. Also Aggressionspotenzial ist auf jeden Fall in allen Kindern, in allen Menschen angelegt. Wenn einmal etwas passiert, also ein aggressiver Übergriff, ist es wichtig, dass das Umfeld beobachtet, wie das Kind sich anschließend verhält. Wenn das Kind Reue zeigt und sich entschuldigt, ist das grundsätzlich nicht besorgniserregend, auch bei aggressiven Übergriffen. Also man kennt ja auch Schulhofbalgereien und sowas, ne? Also das passiert.
Ich glaube, wir hatten alle in der Grundschule ein Kind in der Klasse, das mit Stühlen geworfen hat oder so.
Also es gibt das, das bedeutet aber noch lange nicht, dass das Kind in der Folgezeit irgendwie kriminell wird oder so.
Ja.
Die Eltern sollten jedoch klar machen, dass sie selbst Aggression nicht als Lösungsweg in einem Konflikt wählen. Du hast es gerade gesagt, man muss den Umgang mit Emotionen lernen.
Lernen am Modell auch. Kinder werden sie, also die lernen dadurch beobachten.
Genau. In den Fällen, die ich eben genannt habe, würde ich erstmal in Frage stellen, ob das so passiert sein kann, wenn wir uns diese familiären Vorgeschichten eben angucken. Wenn es Hinweise darauf gibt, dass ein Kind Lust bei der Tat empfindet oder darauf beharrt, dass seine Tat gerechtfertigt war, ihm also das Verständnis dafür fehlt, dass es einem anderen Lebewesen geschadet hat, auch darüber haben wir vorhin gesprochen, das ist die Frage, sollten die Erziehungsberechtigten das Kind einer jugendpsychiatrischen Diagnostik unterziehen. Das wird empfohlen. Ich habe, wie gesagt, die Quellen packe ich alle in die Shownotes. Wir sprechen hier nicht gleich von tödlicher Gewalt, auch von Prügeleien, Handgemengen oder psychischer Gewalt gegenüber anderen. Eine Diagnose könnte dann Störungen des Sozialverhaltens lauten und anhand von Leitlinien und unter Einbeziehung des gesamten Umfeldes des Kindes behandelt werden. Die Behandlung kann durch eine Kombination aus Psychotherapie, Medikation und sozialer Unterstützung, wie zum Beispiel einer Jugendhilfe, erfolgen. Wenn also Aggressionspotenzial in uns allen angelegt ist, was führt dazu, dass manche Menschen schon im Kindesalter gewalttätig werden und manche eben nicht? Ein Erklärungsansatz klingt inzwischen abgedroschen, ist aber nach wie vor der Faktor, der am meisten ausmacht, nämlich die Kindheit. Dabei spielen viele Anzeichen eine Rolle, die zusammen oder allein die Gewaltbereitschaft eines Kindes anzeigen oder sogar begünstigen können. Dazu zählen zum Beispiel Schulschwänzen, im sehr jungen Alter begangene Straftaten, also im Alter von unter 10 Jahren, das Quälen von Tieren und die früh auftretende Neigung, anderen gegenüber körperliche Gewalt auszuüben. Natürlich spielt dabei auch das soziale Umfeld des Kindes eine Rolle und begünstigt das Gewaltpotenzial des Kindes gegebenenfalls durch vorgelebten Alkohol- oder Drogenkonsum, Gewaltbereitschaft oder das Erleben von Gewalt am eigenen Leib. Da wären wir wieder mal bei dem Ansatz, dass Eltern nach einem, ich nenne es mal, Gewaltvorfall, dem Kind eben deutlich signalisieren sollten, dass ihr Ansatz zur Problemlösung nicht in Gewalt besteht. Aber auch Vernachlässigung durch zum Beispiel die Eltern oder direkte Bezugspersonen kann eine große Rolle spielen, beispielsweise wenn das Kind dann unkontrollierbare Wut auf die eigenen Eltern entwickelt oder deren Aufmerksamkeit durch gewalttätiges Verhalten auf sich ziehen will. Ähnlich verhält es sich übrigens auch mit der Langeweile. Auch das ist ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf. Von Zeit zu Zeit finden wir beispielsweise in der Zeitung Berichte über sogenannte Steinewerfer, die mit Steinen oder Gegenständen von Autobahnbrücken auf vorbeifahrende Autos werfen. In diesem Zusammenhang ist, möchtest du was sagen?
Das stimmt total. Wenn Kinder unterfordert sind oder Langeweile haben, die suchen sich Aufgaben.
Auch Mutproben und so ein
Scheiß. Und so. Und das war ja auch in unserem Fall mit Natsumi ähnlich.
In diesem Zusammenhang ist es auch schon zu tragischen Sterbefällen gekommen. Also ich meine, man liest es ja immer wieder und ich meine, vor ein paar Jahren war das da.
Ich habe auch immer Angst, wenn ich unter einer Brücke herfahre. Wenn da hier manchmal stehen da Leute, die wollen meistens nur Fotos
winken.
Machen.
Und winken. Und Kinder stehen oben und winken ganz oft. Ja. Ich winke dann auch zurück.
Nein, ich nicht.
Ach doch, natürlich. Auto. Ich winke auch. Hände auf 10 vor 2, da wird nicht gewunken.
So. Okay, zurück zum Ernst der Lage.
Ja, aber wirklich. Eine dieser Taten hat sich nämlich im Jahr 2000 ereignet und 2 Frauen das Leben gekostet. Und die gingen auf das Konto von Jugendlichen, die sozial abgeschieden, im Grunde ghettoisiert in einem amerikanischen Viertel in Deutschland lebten. Diese Kids hatten Langeweile in ihrer Abgeschiedenheit und schaukelten sich vom Werfen kleiner Gegenstände immer weiter hoch, bis sie eben mit Steinen auf an der Autobahnbrücke vorbeifahrende Autos warfen und dadurch 2 Frauen das Leben nahmen. Selten ist es so, dass Langeweile oder soziale Unterforderung direkt zu so drastischen Taten führen. aber im jugendlichen Leichtsinn, da haben wir ihn nämlich wieder, das ist auf jeden Fall ein Faktor, kann sie trotzdem dazu führen, dass sich fixe Ideen oder gar Mutproben in ungeahnt fatale Richtungen entwickeln können, die für die Kinder in diesem Moment unüberschaubare Folgen haben. Im Grunde gibt's also, kann man zusammenfassend sicher sagen, kein Rezept für ein gewalttätiges Kind oder gar eins, das zum Töten neigt. Und natürlich werden auch die wenigsten Kinder, die solchen Einflüssen unterliegen, also denen, die ich da eben vorhin genannt habe, zu Mördern. Aber, und das zeigt uns auch der Fall unserer heutigen Folge, ein bunter Cocktail aus vielen für einen jungen Menschen toxischen Zutaten kann, ich sage bewusst kann, eben erklären, wie es dazu kommen kann, dass Kinder töten.
Ja, sehr interessant, sehr naheliegend und nachvollziehbar.
Und schockierend gleichermaßen.
Das absolut. Ja. Und na klar, also ich glaube, gerade dieser Langeweile-Aspekt ist nicht zu vernachlässigen, weil natürlich auch gerade im jugendlichen Alter, man sucht sich natürlich dann auch Dinge, die den größtmöglichen Thrill bieten.
Klar. Oh, aber da auch nochmal, wenn deine Hemmschwelle niedrig genug ist, du fängst an mit kleinen Sachen. Das haben wir ja gerade auch in dem Fall von den Steinewerfern gesehen.
Ja,
ne?
Man steigert sich.
Du wirfst dann irgendwelche kleinen Sachen, was weiß ich, fängst an mit einem Papierschnipsel oder was oder einem kleinen...
Und ich glaube auch Gruppendynamik.
Ja.
Wenn du nicht alleine da drin bist, sondern in der Gruppe oder mit mehreren, du schaukelst dich hoch. Das hatten wir jetzt auch mehrfach, dass Kinder, also in den Beispielen, die du genannt hattest, dass Kinder zusammengearbeitet haben und zu zweit waren.
Ja. Total krass.
Ja.
Finde ich auch. Und ist dir aufgefallen, ist jetzt nur so ein Gedanke frei in den Raum gesprochen, finde ich auch krass, der Einzige, der nicht mit jemand anderem zusammengearbeitet hat, war derjenige, der Reue hatte und Angst vor seinem Vater, dass er von Angst vor den Konsequenzen, die sein Vater ihm angedeihen lassen würde, wenn er herausfinden würde, dass er die Nachbarstochter
getötet hat.
Vor allem verletzt hat beim Spiel.
Ja,
deswegen hat er sie
getötet.
Ne?
Auch da wieder aber voll nicht weit gedacht. Ne?
Ja.
Also da merkst du auch wirklich, dass nicht weit gedacht wird. Ich glaube, oft sind es auch, also entweder sind es total kalkulierte, manipulative Taten oder totale Affekttaten, so wie
total.
Das zum Beispiel. Aber auch da merkst du wieder, wirklich nicht weit gedacht, du hast jemanden verletzt, hast Angst vor Strafe, was machst du? Du bringst den um. Was natürlich.
Der muss verschwinden. Also
ja,
das ist
ja, ja.
Die, ne?
Aber das macht natürlich alles noch viel schlimmer.
Und auch nicht weiter gedacht, in dem Sinne, ich packe das Kind unter mein Bett.
Ja.
Und dann fängt es an zu riechen.
Ja, und
dann kommt Mama und findet das.
Genau. Ja, und Natsumi war ja auch Alleintäterin, hat aber auch Reue empfunden.
Sofort, ne? Sie hat ja sofort gesagt, ich habe was falsch gemacht, scheiße. Also sie hat das, aber das fand ich auch krass. Die Frage, ich habe was falsch gemacht, oder? Diese Rückversicherung, das ist das, was ich vorhin meinte. Dass da gar kein Begreifen, das Begreifen dessen, was da passiert ist, hat nicht stattgefunden. Das
nicht so richtig.
Das
also man weiß, Mord ist böse.
Ich weiß nicht, ob sie Kraft hat, dass sie jemanden getötet hat.
Ja, das stimmt.
Das ist eher mein Gedanke. Dass sie, ich weiß gar nicht, ob sie, das ist auch die Verschmelzung von Realität und Fantasien und.
Ja.
Ne?
Vielleicht, ich weiß ja nicht, ich habe diese Filme, die sie da geguckt hat, nie gesehen.
Ich habe den gesehen, Battle Royale.
Ja? Und?
Ist richtig krass. Ich fand es richtig krass. Übrigens glaube ich, dass da die Hunger Games von inspiriert sind.
Ah, okay.
Das nämlich auch so paarweise. Und beide sind irgendwie aneinander geknüpft und beide scheiden, also wenn einer ausscheidet, irgendwie dann.
Also auch Alice in Borderlands verfolgt ein ähnliches Prinzip.
Ja.
Genau. Aber auf jeden Fall alles keine Filme, die Kinder gucken sollten. Hunger Games vielleicht am ehesten noch, aber.
Also den Film halte ich durchaus ab einer gewissen Altersgruppe für sogar sinnvoll zu gucken, weil ganz schön viele.
Auf jeden Fall.
Großartig.
Brauchen wir nicht reden, aber andere vielleicht dann.
Ja,
im höheren Alter. So, wenn man dazu in der Lage ist, das Ganze besser zu reflektieren und einzuordnen.
Genau. Ja.
Ja, schwierige Sache.
Wieder mal eine Folge, in der wir hoffen, dass ihr die Triggerwarnung am Anfang sehr, sehr, sehr ernst
habt. Definitiv. Es ist aber auch einfach, es ist so, ich meine, wir machen das ja jetzt wirklich schon eine Weile und man kommt einfach in 98% der Fälle immer zu dem Schluss, die Ursache liegt irgendwo in der Kindheit. Es ist super wichtig, wo du herkommst. Nicht jeder kommt mit den gleichen Voraussetzungen auf die Welt. Es gibt genetische Prädispositionen. Es gibt sozioökonomische Nachteile, in die du reingeboren wirst. Und wenn dann noch Charaktereigenschaften dazukommen, die ungünstig sind.
Oder falsches Umfeld in der Pubertät.
Falsches Umfeld in der Pubertät. Oder
kann
wirklich
alles sein.
Ne, Erkrankungen, die entweder entwickelt wurden oder mit denen man auf die Welt gekommen ist. Ja, das alles kann ein gefährliches Gemisch ergeben.
Ja.
Und das auch schon teilweise in sehr, sehr, sehr jungen Jahren. Und wie gesagt, am schockierendsten finde ich wirklich, aber ich glaube, das spricht wirklich dafür, dass Kinder eben die Tragweite ihrer Taten nicht gut begreifen können, ist halt eben diese besondere Grausamkeit, diese besonders schwere
krass.
Grausamkeit der Taten.
Ja.
Und da merkst du auch, glaube ich, dass Kinder von einer gewissen morbiden Neugier getrieben sind.
Ja. Aber
ich frag mich, weiß
ich nicht, ich würde widersprechen, weil ich einfach denke, Kinder sind neugieriger als andere, aber Kinder sind, also ich, wie gesagt, ich will jetzt nicht nochmal darauf rumreiten, aber wenn ich meine Nichten sehe, die sind empathischer als viele Erwachsene, die ich kenne. Und Kinder sind eigentlich, also ich meine, sie haben auch Eltern, die sehr empathisch sind und so.
Das ist das.
Aber das ist halt das Ding. Ich glaube eher, es könnte sein, dass es eine Mischung aus Neugier und Empathielosigkeit, weil man es nicht gelernt hat oder wie auch immer, ja.
Mhm.
Ich glaube, es muss immer ein Zusammenspiel sein.
Okay.
Ich glaube, es ist keine morbide Neugier.
Nee, es ist sowieso immer ein Zusammenspiel bei solchen Taten. Nichtsdestotrotz, wenn ich mich richtig entsinne, ist Empathie etwas, das erlernt werden muss. Und passiert das nicht, dann glaube ich schon, das sage ich mal, in einem jungen, noch nicht vollständig entwickelten Gehirn mehr destruktive Energie schlummert.
Ja,
also
okay.
Es gibt natürlich auch deviante, ausgewachsene Gehirne, brauchen wir nicht reden.
Ja, ich verstehe das schon. Aber du meinst auch so Zerstörungsgewalt, nicht zu wissen, wann mache ich was kaputt und welche Reichweite hat das und so.
Genau.
Ja, es gibt ja auch so Raufbolde, sage ich
richtig
mal.
Richtig. Das muss sich ja nicht immer direkt in Mord und Totschlag äußern. Ne? Aber ich glaube, per se oder auch Insekten auseinandernehmen, das so kleine Sachen schon, das ist ja schon die Neugier.
Das stimmt.
Links siehst du da mal einen toten Vogel, am Straßenrand stocherst du da mal drin rum.
Hast du recht.
Das ist schon da.
Das stimmt.
Und es führt auch so ein bisschen zurück zu der Frage, was hat der Mensch für ein Wesen, wenn
im
du
Ursprung.
Im Ursprung, wenn du uns so die Art und Weise, wie wir zivilisiert sind, mal wegnimmst.
So, Freunde, und mit dieser wunderbaren Frage entlassen wir euch.
Gern geschehen.
Wow. Okay. Naja, gut,
naja,
ich meine, das ist natürlich abendfüllend und eine absolute Ethik, Moral und Philosophie.
Interessanter Gedanke aber, der dem vielleicht so ein bisschen entgegenspricht. Was würdest du denn sagen, sind Menschen, je weiter sie sich entwickelt haben, jetzt mal im Gesamten und je intelligenter sie wurden, eher harmloser oder grausamer geworden?
Ich glaube, in der Grausamkeit gleich, aber planvoller.
Mhm.
Kalkulierter.
Ja.
Das glaube ich.
Ja. Ja, schön. Ja,
Mensch, prima. toll.
Einfach lebensbejahendes Programm hier.
Ja, richtig gut.
Aber Spaß beiseite. Uns wird natürlich brennend interessieren, was eure Gedanken zu dem Thema sind. Es ist sicherlich bei einer so komplexen Sache unmöglich, alles in einer Folge abzudecken. Und wir sind auch immer dankbar für konstruktiven Input von außen. Und vielleicht habt ihr sogar Erfahrungen, vielleicht seid ihr selber Eltern und habt bei euren Kindern irgendwas beobachtet. Hoffentlich nichts allzu Schlimmes. Aber wie gesagt, es sind ja oft so kleine Dinge, dieser typische kleine Wutanfall bei Kindern oder eben, wie gesagt, das mit Tieren und Insekten und weiß ich nicht. Also ich bin wahnsinnig gespannt auf eure Theorien, Gedanken, Einfälle, Erfahrungen zu diesem Thema. Mhm. Die könnt ihr uns gerne auf Instagram unter dem Beitrag posten. Podcast.stimmekopf heißen wir. Pia meldet sich gerade.
Ich melde mich, weil ich würde nämlich auch noch eine Bitte haben.
Mhm.
Wenn es Asperger-Hörerherzchen gibt, dann würde mich sehr interessieren, ob ihr einen Unterschied seht in der Bezeichnung Leute lesen, also wie wir es vorhin ja gesagt haben, und Empathie und wie das im Alltag sich niederschlägt und was ihr da für Empfindungen habt. Das würde mich
das
total
super
interessieren,
spannend.
Gerade weil wir ja vorhin an dieses Thema drangekommen sind.
Mhm.
Und ich das ja so ein bisschen assoziiert hatte mit Empathie und ja. Ich würde gerne eines anderen oder auch des Gleichen belehrt werden. Auf jeden Fall würde ich gerne einfach mal um Aufklärung bitten. Mhm. Gerade bei Menschen, die es auch wirklich betrifft, weil das ist
das. Das ist das. Ne? Also wir können darüber lesen und denken uns, aha, aber wir können uns nicht in die Wahrnehmung einer betroffenen Person hineinversetzen, weil Wahrnehmung eben so extrem subjektiv ist. Deswegen stimmt. Gute Idee, guter Einfall. Ihr könnt uns auch gerne, wenn ihr uns eine Nachricht schreibt und damit einverstanden seid, das checke ich natürlich vorher, könnten wir die Antworten, die uns dazu erreichen, um ein besseres Verständnis zu schaffen, auch in der Story nochmal teilen oder so, oder nochmal einen Beitrag fertig machen mit kleinen Erfahrungsberichten oder so.
Ja.
Ja, gute Idee. Schreibt uns gerne podcast.stimmeimkopf auf Instagram oder podcast.stimmeimkopf@gmail.com. Das wäre unsere E-Mail-Adresse. Und, noch was. Ha, surprise, surprise. Es ist wie Weihnachten im Sommer, weil nächste Woche Sonntag hören wir uns schon wieder.
Wow. Ja, also, es geht Schlag auf Schlag.
Genau, also normalerweise veröffentlichen wir alle 14 Tage, jeden zweiten Sonntag. Wir haben ja aber den Deal, dass wir so viel Content produzieren, wie es uns möglich ist, und mindestens veröffentlichen wir 2 Folgen im Monat, danach daran gibt es nichts zu rütteln, außer Gott bewahre, wir machen mal Urlaub. Aber jetzt gerade ist es halt so, dass wir die Möglichkeiten haben, ein bisschen mehr zu produzieren, und das wollen wir gerne dann auch so umsetzen. Deswegen hören wir uns nächsten Sonntag schon wieder. Ich hoffe, ihr freut euch.
Und wir gehen auf Tour.
Auch das.
Das muss man immer jetzt, wir müssen das immer sagen, damit ihr auch alle fleißig kommt.
Das ist
wichtig.
Damit
wir uns endlich sehen können.
Noch gibt es auch Tickets.
Und zwar für Berlin am 13. November, für Mülheim an der Ruhr am 28. November und für Hamburg am 4. Dezember.
Ja, wir wollen uns einen cozy Abend mit euch machen. Im Winter, Herbst, Winter,
wir
beste Jahreszeit.
Wir freuen uns riesig. Wir werden uns riesig. Wirklich, also,
wir werden uns den Arsch aufreißen für diese Show.
Auf
versprochen.
Jeden Fall.
Und wir haben richtig Bock.
Aber so richtig Bock. Und Denise hat eine wunderschöne Podcast-Ecke eingerichtet. Bei sich zu Hause. Dürfen wir erzählen, ne?
Dürfen wir erzählen, haben wir noch nicht gezeigt.
Und es ist jetzt quasi schon so, dass wir immer mit einer hübschen Tischlampe...
Das gibt Tourbühnen-Feeling, ne?
Und Denise und ich, wir üben jetzt schon, weil sie hat wunderschöne Sessel bestellt und wir sitzen jetzt einfach in so einer Ecke, die sie so gemacht hat, wie so ein Holzpanel sieht das aus.
Ich sag immer, so Wandkassetten, also ich sag immer, ich habe mir meinen Traum vom Herrenhaus auf oder von der alten Geistervilla auf 2 Quadratmetern erfüllt.
Ja. Und es fehlt jetzt nur noch unser Cover quasi als Dings-Podcast-Ecke im Hintergrund.
Ich habe die natürlich nicht nur für uns eingerichtet, sondern ihr werdet uns in dieser Ecke auch noch zu sehen kriegen. Hoffentlich werden wir uns in Zukunft nicht nur hören, sondern auch etwas häufiger sehen.
Genau.
Dafür habe ich das auch gemacht. Aber natürlich ist dieses ganze Setup hier sehr an unser Tourbühnen-Setup angelehnt. 2 gemütliche Sessel, ein schöner Teppich, ein kleiner Tisch mit Rosen.
Ein Tischlein in der Mitte mit einem leckeren Getränk. Und wir freuen uns einfach, wenn ihr dann vor uns sitzt und Lust habt, mit uns gemeinsam den Abend auch ein bisschen mitzugestalten.
Und das wird auf jeden Fall eine interaktive Sache. Ja. Wir werden vorher auch nochmal demnächst ein Q&A machen, falls ihr noch Fragen zur Tour habt. Mich hat jetzt schon oft die Frage erreicht, mit was geht ihr auf die Bühne? Es wird ein True-Crime-Fall werden und auch da werden wir darauf achten. Also keine Sorge, ihr werdet nicht super schwermütig in den Abend entlassen.
Das ist super wichtig. Ihr sollt mit einem guten Gefühl aus dem Abend rausgehen.
Wir auch.
Es wird was Unterhaltsames sein. Es wird aber nichts sein, was auch vor allem so Themen triggert, die sehr schwerfällig sind. Sowas wie heute wird es nicht werden. Auf
keinen
Fall. Keine Kinder.
Die gängigsten Trigger-Themen werden wir außen vor lassen.
Genau.
Es wird ein spannender, komplexer Fall sein, interaktiv, dass ihr auch da ein bisschen mitwirken könnt.
Genau.
Und aber da müsst ihr euch keine Sorgen machen.
Und das Schöne ist ja, wir haben ja ein bisschen Zeit auf der Bühne diesmal, ne?
Ja,
wir
Gott
müssen
sei
das
Dank.
Nicht wie in einer halben Stunde zacki-zacki ruckzuck da abreißen, sondern wir haben Zeit. Das heißt, wir können in gewohnter Folgenlänge uns mit euch zusammensetzen an diesen Abend.
Und anschließend haben wir auf jeden Fall auch noch Zeit für ein Drückerchen und ein Quetschchen.
Ja,
Ein Foyer. Ein Quetscherchen. Nein, also wir können uns danach noch unterhalten und persönlich treffen und drücken und alles.
Kommt da vorbei, ne?
Genau.
13. November, 28. November oder 4.12.
Dass du die Termine so im Kopf hast.
Es sind ja nicht so viele, nicht?
Nee, ist auch nicht. Also. Aber,
und der Rest ist ausverkauft.
Ja, das stimmt. So. Ich packe euch den Link, wo es zu den Tickets geht, auch nochmal in die Folgenbeschreibung.
Jawohl.
So, wir verabschieden uns für heute. Hoffen, dass wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Bis dahin, bleibt sicher. Es ist gefährlich da draußen.